Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Mensch, Tier und Maschine in Zeiten technologischen Fortschritts anscheinend immer weniger zu trennen und ein Thema, das Künstler und Künstlerinnen reizt. Tito Steyerl ist die eine, um die es in dieser Fazitausgabe geht, und Beeple der andere. Berlin hat seit dem Wochenende eine Baustelle mehr, und zwar eine große. Es gibt keine Kultursenatorin mehr und eine Fördergeldaffäre, die eigentlich nach weiteren Rücktritten ruft. Wie soll das weitergehen, fragen wir gleich den kulturpolitischen Sprecher von Bündnis 90, die Grünen, Daniel Wesener. Und Vorratsdatenspeicherung und biometrische Gesichtserkennung. Die Frage geht an Markus Beckedahl, warum wir uns vom Staat inzwischen bereitwillig ausspionieren lassen. Berlin, Hauptstadt der Kulturproduktion in diesem Lande, steht ohne Kultursenatorin da. Auch an Tag 4 nach dem Rücktritt von Sarah Wedel-Wilson herrscht mehr oder weniger Schulterzucken, wie es weitergeht nach der Affäre um Fördergelder. Wedel-Wilson musste wegen der Vergabe von Fördermitteln gegen Antisemitismus gehen, zu der sie die CDU-Fraktion gedrängt hatte, weshalb es auch weitere Rücktrittsforderungen gibt. Aber auch die Frage, wer Wedel-Wilson nachfolgt, was so eine Vakanz ganz praktisch im Alltag bedeutet, hat Thomas Ostermeier, künstlerischer Leiter der Schaubühne, hier bei Fazit vor ein paar Tagen im Interview deutlich gemacht.
Das bringt uns auch in eine schwierige Situation, weil uns noch für unseren Umbau eines kleineren Studios, was wir am Kuta gerne betreiben wollen würden und wo wir alle Mittel für haben, Fördermittel von der Stadt und Fördermittel vom Land, fehlt uns eine Unterschrift, von der wir nicht wissen, ob sie geleistet wurde oder von wem sie dann geleistet wird. Es gibt andere Projekte, die in der Stadt von Frau Wedel-Wilson angestoßen wurden. Und jetzt befürchte ich, dass sie liegen bleiben bis zur Wahl. Das ist für die Kultur in Berlin eine ganz, ganz schlechte Nachricht, was da passiert ist. Aber wie eingangs schon gesagt, absolut folgerichtig.
Soweit Thomas Ostermeier. Und am Telefon ist jetzt Daniel Wesener, kulturpolitischer Sprecher der Grünen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Wesener, die Kultursenatorin ist weg. Die verantwortlichen CDU-Politiker sind noch im Amt. Umgekehrt wäre es ja vielleicht angemessener gewesen.
Da haben Sie völlig recht. Ich glaube, dass kein Zweifel daran besteht, dass der Rücktritt von Frau Wedel-Wilson zwingend war. Sie ist die politische, aber auch die formaljuristische Verantwortliche für diese Fördergeldaffäre beziehungsweise für die evident rechtswidrige Verausgabung von Fördermitteln. So hat es der Berliner Rechnungshof formuliert. Aber gleichzeitig wissen alle, die sich mit der Historie und den Fakten der CDU-Fördergeldaffäre auskennen, dass Frau Wedel-Wilson nicht die Hauptverantwortliche ist. Das sind drei Männer. Einer davon, der ist bereits zurückgetreten, nämlich Joe Cialo, der damals diese irreguläre Förderung, wenn man so will, eingetütet hat. Und die anderen sind zwei CDU-Parlamentarier, der Fraktionsvorsitzende Stettner und der haushaltspolitische Sprecher Goyni. Die haben letzten Endes diese ganze rechtswidrige Förderung initiiert. Sie haben sie auch mit allen politischen Mitteln durchgesetzt oder wie ich das nennen würde. Sie haben letzten Endes den Senator und später seine Nachfolgerin, Frau Wedel-Wilson, zur Haushaltsuntreue angestiftet, wenn nicht sogar dazu genötigt.
Was bedeutet denn jetzt diese Vakanz 4-5 Monate vor den Wahlen?
Na, das ist eine Katastrophe für die Berliner Kultur. Und Thomas Ostermeier hat natürlich recht. Er hat es jetzt an einem Beispiel deutlich gemacht. Ich kann Ihnen ganz viele Beispiele nennen, wo jetzt, und zwar in den nächsten Wochen und Monaten, wichtige Entscheidungen anstehen in der Berliner Kultur. Mhm. Das fängt bereits damit an, dass zurzeit die Verhandlungen über den neuen Hauptstadtfinanzierungsvertrag, den ja auch manche zu Recht Hauptstadtkulturvertrag nennen, laufen. Das sind Verhandlungen, die in einen Vertrag münden, der ab 2028 dann dazu führen wird, dass hier für zehn Jahre letzten Endes der finanzielle Beitrag des Bundes an der Berliner Kulturlandschaft determiniert wird. Wir haben Verhandlungen, die bis dato Frau Wedel-Wilson geführt hat, über den potenziellen Umzug der Zentral- und Landesbibliothek, die gerne an den Alexanderplatz möchte, die auch dringend einen neuen Standort braucht. und wo es Gespräche gibt mit einem privaten Eigentümer. Wir haben Kürzungen im Kulturbereich, von denen völlig klar ist, dass die letzten Endes die Möglichkeiten auch der großen Kulturinstitutionen übersteigen. Das heißt, man muss gucken, dass in diesem und vor allem im nächsten Jahr da große Häuser nicht in finanzielle Schieflage geraten. Wir haben ein Arbeitsraumprogramm in Berlin, wo 25 Standorte in diesem bzw. im nächsten Jahr auslaufen, also Mietverträge auslaufen, die zurzeit nicht verlängert werden können. Wir haben zwei Intendanzwechsel jetzt im Sommer.
Eine ganze Menge.
Wir haben eine wichtige künstlerische Leitungsposition, wo ebenfalls unklar ist, ob der Vertrag verlängert wurde oder ausläuft. Also ich könnte jetzt eine halbe Stunde so weitermachen.
Genau, dann haben wir keine Zeit mehr für die anderen Fragen. Herr Wiesener, jetzt soll ja Ex-Senator Thomas Heilmann möglicherweise die Nachfolge antreten. Ist ja auch anscheinend nicht so leicht, jemanden zu finden. Was für Qualitäten muss man denn mitbringen, um auf diesem Posten zu überleben? Was geht denn da ab in der Berliner Politik?
Vielleicht muss man zunächst einmal in Erinnerung rufen, dass es auch für die Leitung eines Kulturressorts bestimmte Qualitäten braucht. Und ich sage das deswegen, weil man ja mitunter den Eindruck hat, als würde das in allen anderen Politikfeldern, bei allen anderen Ressorts selbstverständlich sein, aber für die Kultur nicht gelten. Und das ist natürlich grober Unsinn. Natürlich gibt es objektivierbare Anforderungen an diesen Job. Das ist erstens der Umstand, dass die betreffende Person natürlich fachliche Kompetenz und ein gewisses Erfahrungswissen mitbringen muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann passiert das, was wir in Berlin mit Joe Cialo erlebt haben. Und zum Zweiten braucht es natürlich eine Person, die politische Durchsetzungsstärke hat, die die Interessen der Kultur nicht zuletzt in der eigenen Regierung verteidigen kann, von der Kunstfreiheit bis hin zu den finanziellen Belangen und der notwendigen Förderung. Wenn man so jemanden nicht hat, dann passiert das, was wir jetzt mit Frau Wedel-Wilson erlebt haben, die keinerlei Rückhalt in ihren Reihen hatte und von den eigenen Abgeordneten funktionalisiert worden ist.
Ja, und dazu muss ja noch jemand bereit sein, das für möglicherweise nur 4 Monate zu machen, weil dann wird neu gewählt und dann kommt vielleicht jemand anders wieder an den Posten.
Auch das ist richtig.
Also kaum zu stemmen eigentlich, diese Aufgabe.
Da gibt es naheliegende Lösung. Eine Lösung ist, dass die jetzige Kulturstaatssekretärin selbst Senatorin wird. Die ist eingearbeitet. Die hat auch in den vergangenen Jahrzehnten, wenn auch vor allem bezirkliche Kulturpolitik, verantwortet. Eine zweite Lösung, die ja aus der Kulturszene oder Teilen der Kulturszene gefordert worden ist, ist, dass der regierende Bürgermeister zumindest interimistisch diese Aufgabe übernimmt. Ich verstehe, dass da viele sagen, naja, Herr Wegner, der hat ja nun ganz offenbar besonders wenig Interesse an der Kultur, von der fehlenden Kompetenz mal ganz zu schweigen. Aber wir haben in Berlin natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn die Kulturpolitik im Roten Rathaus, also im Zentrum der Macht verantwortet wird, das auch durchaus Vorteile hat. Also wir erinnern uns an die regierenden Kultursenatoren, Wovereit oder später Müller. Also das wäre auch ein denkbares Modell.
Klingt so, als ob Sie das favorisieren.
Ich glaube, dass das in der Tat für die Berliner Kultur in der jetzigen Situation Vorteile hat. Es braucht endlich jemand, der die Verantwortung übernimmt, der überhaupt erstmal politisch anerkennt, welche Relevanz die Kultur für diese Stadt hat. Und da ist natürlich der regierende Bürgermeister derjenige, dem diese Aufgabe in besonderer Weise obliegt. Die allerschlechteste Lösung ist die, die ja auch diskutiert wird, nämlich dass man dieses Amt erstmal vakant lässt. Also quasi hier nur die zweite Reihe, die Staatssekretärin, der zweite Staatssekretär das verantworten. Davon kann ich nur dringend abraten, weil die natürlich letzten Endes nicht auf Augenhöhe, noch nicht mal ihre eigenen Kabinettskollegen sind. Und ansonsten muss man halt wirklich Sorge haben, dass hier die nächsten Monate, und das gilt nicht nur für bis zur Wahl, sondern das gilt ja dann bis zur neuen Senatsbildung, Kulturpolitik in Berlin nicht handlungsfähig ist. Und das muss unbedingt vermieden werden.
Daniel Wiesener, Kulturpolitiker bei Bündnis 90 Die Grünen in Berlin und Sprecher für die Kulturfinanzen im Kulturausschuss über die Suche nach einem Kultursenator oder einer Senatorin für Berlin. Herzlichen Dank, Herr Wiesener.
Ich bedanke mich.
Wie eng sind Mensch und Tier miteinander verbunden? Wie sehr unterscheiden sich Lebenswelten und Bedürfnisse der Arten? Und wie stark beeinflusst der Kapitalismus die Zukunft aller Geschöpfe? Diese Fragen beschäftigen die beiden Künstlerinnen Hito Steierl und Aki Inomata. Das Bonner Kunstmuseum gibt beiden nun einen Raum. Und für beide gibt es auch ein erstes Mal. Hito Steierls Installation Animal Spirits wird erstmals in einem institutionellen Rahmen gezeigt. Sie hatte das Werk ja 2022 von der Documenta abgezogen. Und für die japanische Künstlerin Aki Inomata ist es die erste Ausstellung im deutschsprachigen Raum. Susanne Lurwig war für uns vor Ort.
Tiere und Menschen brauchen ein Zuhause, ein Heim, in dem sie sich wohlfühlen. Und während die einen ihre vier Wände mit Beton umhüllen, tragen die anderen ihre Unterkunft auf dem Rücken. Die japanische Künstlerin Aki Inomata hat ganz besondere Behausungen für Einsiedlerkrebse entworfen. 3D-Drucke von Städten wie Tokio, New York und Santorini, die schillernd schön die Rücken der Tiere zieren. Häuser, die Luxusimmobilien gleichen, die Krebse aber nicht vom ersten Entwurf an zu schätzen wussten. Kurator Tizian Holzbach.
Dann hat sie angefangen, eben wirklich Schneckenhäuser komplett abzuscannen und dann zu drucken, dass man also die innere Struktur von echten Schneckenhäusern hat, und seitdem werden die auch angenommen von den Einsiedlerkrebsen.
Einsiedlerkrebse müssen in ihrem Leben mehrfach umziehen, sei es, weil ihr Haus zu klein geworden ist oder weil sie von anderen Krebsen vertrieben worden sind. Immer seltener finden sie Schneckenhäuser am Strand, denn die werden gerne von Menschen als Souvenir gesammelt. Die kunstvoll erschaffenen Häuser von Aki Inomata bieten daher mehr als ein Architektenhaus mit besonderem Flair. Die Suche nach dem perfekten Zuhause ist für Einsiedlerkrebse schon seit langem eine existenzielle Frage. Aber nicht die einzige.
Eben auch die Frage, was ist, wenn ich mein Zuhause zurücklassen muss, übertragenen Sinn von den Einsiedlerkrebsen auch auf Menschen, also um Themen wie Fluchterfahrung. Wenn ich sozusagen das Häuschen mit der einen Stadt zurücklassen muss, in eine völlig neue Stadt ziehen muss, dort einen Neuanfang wagen muss.
Ein Neuanfang, den auch ein Krake in der Installation Think Evolution wagt. Ihm hat Aki Inomata ebenfalls ein ganz besonderes 3D-Haus gebaut. Es besteht aus der Schale eines Ammoniten, sogenannte Kopffüßler, die ungefähr zur selben Zeit ausgestorben sind wie Dinosaurier. Der Krake hat keinen Mietvertrag unterschrieben, sondern seine Zustimmung auf andere Art signalisiert.
Der ganz intuitiv wirklich direkt in dieses durchsichtige Haus einzieht, das abtastet von innen und außen und ja ganz direkt Schutz darin findet.
Während wir bei der Arbeit Think Evolution auf das Fossil schauen, zeigt Aki Inomata bei Memory of Currency Fossilien der Zukunft und geht der Frage nach, wie wird unser Bargeld irgendwann mal zum Fossil? Welche materiellen Überreste bleiben davon? In 5 Videoarbeiten sieht man Muscheln mit den Köpfen berühmter Persönlichkeiten, die früher und heute Geldscheine prägten. Darunter Marx, Mao und die Queen. Inomata lässt sie langsam im Meer versinken.
Das heißt auch da wieder die Verbindung von Natur, Tieren und dem, was eigentlich heute dann zum kapitalistischen System geworden ist.
My name is John Maynard Keynes. In the year 1936 I came up with a term called animal spirits.
Der Schauspieler Marc Waschke schlüpft in der Videoinstallation Animal Spirits von Hito Steierl in die Rolle des Ökonomen Maynard Keynes, der 1936 den Begriff Animal Spirits geprägt hat. Ein Ausdruck der menschlichen Gier nach immer mehr und einer irrationalen Angst.
But sometimes animal spirits go wild.
Der Übergang von Inomatas Arbeiten zu der neuen Dauerinstallation von Hito Steierl wird ganz natürlich. Auch bei Steierl geht es um das Miteinander von Mensch und Tier, Natur und Technik. Der Film im ersten Raum verknüpft historische Szenen mit animierten Sequenzen. Gaming-Aspekte lösen sich mit Naturszenen ab. Kuratorin Friederike Fast.
Ganz typisch für Hito Steierl werden da eben Aspekte von alternativer Landwirtschaft und Kapitalmärkte, aber auch NFTs spielen eine Rolle. Also das Analoge und das Digitale kommt hier zusammen.
Neben den eher bedrohlich wirkenden Auswüchsen des Kapitalismus taucht der zweite Raum die Besuchenden in eine ganz andere Atmosphäre. An allen Wänden sind paläolithische Höhlenmalereien zu sehen.
Man kann sich das gut vorstellen. Damals in der Höhle saßen die am Feuer zusammen und die flackernden Flammen haben diese Tierdarstellung eben animiert. Und heute bei Hito Steil hat sie das natürlich mit KI gemacht.
Die Installationen von Aki Inamoto und Hito Steil zeigen beide die Bedrohung der Umwelt durch den Menschen, aber auch Möglichkeiten, wie sich Mensch und Tier gegenseitig helfen können. Ob die Lösung ist, dass wir in Zukunft wieder mit Muscheln statt mit Münzen bezahlen oder eher am Feuer sitzen, als in die sozialen Medien zu starren, sei dahingestellt. Aber wir sollten Tiere als Teil unseres Lebens begreifen. Und nicht nur dann, wenn ein Wal plötzlich strandet oder ein Wolf im Einkaufszentrum steht.
Bis zum 1. November im Bonner Kunstmuseum arbeiten von Aki Inomata und die Installation Animal Spirits von Hito Steyerl, die ist ab sofort als Dauerleihgabe dort vor Ort. Jahrelang, man kann vielleicht sogar sagen jahrzehntelang, war die sogenannte Vorratsdatenspeicherung ein rotes Tuch, ein No-Go, ein schwerer Eingriff in die Grundrechte. Aber die Zeiten ändern sich offenbar und so hat das Bundeskabinett ja schon letzte Woche seinen Entwurf zur sogenannten IP-Adressspeicherung relativ geräuscharm auf den Weg bringen können. Als Maßnahme, so wird argumentiert, gegen die Verbreitung von Kinderpornografie, Cyberbetrug oder Hackerangriffen. Und es geht noch weiter. Morgen soll ein neues Sicherheitspaket beschlossen werden, das den automatisierten Abgleich von polizeilichen Fahndungsbildern oder Überwachungsaufnahmen mit Internetdaten ermöglicht. Zu den Kritikern gehört auch Markus Beckedahl, Gründer und Geschäftsführer des Zentrums für Digitalrecht und Demokratie. Hallo, Herr Beckedahl.
Schönen guten Abend.
Was wird sich mit diesem neuen Sicherheitspaket denn für uns alle ändern?
Ja, das ist erstmal das größte Paket an neuen digitalen Überwachungsbefugnissen seit 20 Jahren. Und damit kommt unter anderem eine Möglichkeit zur Stärkung digitaler Ermittlungsbefugnisse, so heißt das von der schwarz-roten Bundesregierung. Und sie möchte dabei einen biometrischen Internetabgleich einführen und die Möglichkeit der Verknüpfung von verschiedensten Polizeidatenbanken, was dazu führen könnte, dass wir palantierartige Überwachungsinfrastrukturen bei unseren Sicherheitsbehörden bekommen können.
Das heißt schon ein starker Eingriff in die Privatsphäre.
Naja, also man muss sich das einzeln mal anschauen. Also diese Bundesregierung schafft es sehr geschickt, in verschiedenen Einzelgesetzen unterschiedliche Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die man sich insgesamt anschauen muss. Da haben wir erstmal die Vorratsdatenspeicherung, wo die IP-Adressen plus eine sogenannte Portnummer, also über welche Art von Dienst wir mit unserem Gerät ins Internet gehen, mit einem Zeitstempel für 3 Monate von allen Bürgerinnen gespeichert werden. Das bedeutet konkret, dass eine Datenbank angelegt wird, wo wir alle identifizierbar sind. Dann kommt das andere, das neue Gesetz, was morgen beschlossen wird, was die Verknüpfung von verschiedenen Datenbanken ermöglicht. Und dann kommt auch noch der sogenannte biometrische Internetabgleich. Das heißt, dass die Sicherheitsbehörden die Möglichkeit bekommen, Bilder, die sie zum Beispiel im Internet gefunden haben, für das Training von Rasterfahndungssystemen zu verwenden, um ja beispielsweise auf Fotos automatisiert Personen erkennen zu können.
Da kommt dann immer der wichtige Begriff anlasslos.
Ja, ob wir jetzt verdächtig sind oder nicht. Das heißt, wir werden erstmal grundsätzlich alle irgendwie unter Generalverdacht gestellt. Und diese Vorratsdatenspeicherung gab es schon 2 vorherige Male, auch jeweils von einer großen Koalition eingeführt. Beide Male ist das Gesetz vom Verfassungsgericht für in Teilen verfassungswidrig erklärt worden. Jetzt kommt man nochmal mit einer kleinen Variante, aber auch die ist invasiv, weil ja erstmal alle Daten gespeichert werden, anstatt nur von denjenigen, die potenzielle Kriminelle sind oder verdächtigt werden.
Das Ganze geht mit weniger Widerstand über die Bühne, als das früher der Fall war. Es gibt anscheinend ein größeres Sicherheitsbedürfnis. Und es gibt natürlich auch dieses, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen verzweifelte Achselzucken, wenn es um so etwas geht wie Cyberkriminalität oder Pornografie oder Deepfakes. Da ist doch die Speicherung zum Beispiel von IP-Adressen ein brauchbares Werkzeug.
Ja, so argumentieren immer Ermittlungsbehörden. Allerdings muss man auch da genau hinschauen. Das Bundeskriminalamt hat beispielsweise schon vor Jahren gesagt, also eigentlich brauchen sie nur 1-2 Wochen Speicherung. Trotzdem soll jetzt 3 Monate lang gespeichert werden. Also die Länge ist schon mal vollkommen unverhältnismäßig. Und dann muss man natürlich sagen, dem Justizministerium ist es ganz gut gelungen, relativ geschickt das Ganze mit Maßnahmen gegen digitale Gewalt zu verknüpfen. Ja, weswegen das heißt, sicherlich jetzt weniger Protest.
Ja, also das heißt, das ist ein Motto, so zu argumentieren, würden Sie sagen, Herr Beckedahl. Aber im Prinzip bringt es nichts. Also das war ja meine Frage. Ist dies zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, ist sie ein Werkzeug gegen Internetkriminalität, gegen zum Beispiel Deepfakes, über die wir erst vor kurzem so intensiv diskutiert haben?
Ja, möglicherweise, aber auch das ist erstmal zu beweisen. Die Aufklärungsquote ist nicht unbedingt gestiegen. Andererseits gibt es auch alternative Modelle in der Debatte, die man hätte machen können. Die Ampelkoalition wollte beispielsweise Quick Freeze einführen. Quick Freeze bedeutet, dass man nicht von allen Bürgerinnen die Daten speichert, sondern erst die IP-Adressen von Personen oder von Internet-Accounts speichert, die verdächtigt werden, um mir dann hier eine genauere Überwachung durchführen zu können. Das wäre viel verhältnismäßiger. Die Ampel hat das nicht mehr auf den Weg gebracht. Die Große Koalition hat diese grundrechtsfreundlichere Variante leider verworfen.
Das sind ja riesige Speicherdaten, die dann auch irgendwo gelagert werden müssen, ne?
Ja, genau, ne? Also das ist in heutigen Zeiten natürlich auch immer ein zusätzliches Risiko. Je mehr Daten wir in Datenbanken speichern, umso größer ist auch das Risiko, dass sie irgendwann mal in unbefugte Hände kommen. Und mit diesen IP-Adressen kann man halt in Verknüpfung mit vielen anderen Daten sehr viel über uns, unsere Vorlieben erfahren, beispielsweise, ob wir Krankheiten haben, wofür wir uns interessieren sozusagen, ob wir uns auch im Internet über Krankheiten informieren. Das sind alles Informationen, die möchte man nicht in fremde Hände haben. Hm.
Markus Beckedahl, die Internet-Nerds der ersten Stunde, also Leute wie Sie, die waren ja schon immer ganz stark pro Datenschutz. Die Mehrheit der Gesellschaft, die scheint hingegen eher lax damit umzugehen, sieht man ja auch schon am Umgang mit Social Media. Warum ist das so? Warum sind wir mehrheitlich so unbekümmert?
Ich glaube, das liegt daran, dass viele halbwegs aufgegeben haben, beziehungsweise auch gar nicht so genau wissen, welche Daten wo wie gespeichert werden und was man damit anstellen kann. Mich sorgt vor allen Dingen sozusagen, dass wir jetzt Ermittlungsbefugnisse einführen, die demnächst auch von potenziellen AfD-Landesregierungen missbraucht werden könnten, um über von ihnen dann kontrollierte Sicherheitsbehörden gegen politische Gegner vorzugehen, die für Demokratie eintreten sozusagen. Dass so etwas gemacht werden kann, haben wir in früheren Zeiten in Ungarn gesehen, das sehen wir in repressiven Staaten. Es ist nicht auszuschließen, dass uns das auch bevorsteht. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass unsere Grundrechte bestmöglich geschützt werden, damit wir weiterhin in einer demokratischen Freiheit leben können.
Markus Beckedahl, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Pläne der AfD in Sachsen-Anhalt für den Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl lösen Sorge aus. Bereits vor 2 Wochen warnten 27 Kultureinrichtungen gemeinsam vor dem AfD-Ziel einer neuen patriotischen Kulturpolitik. Mittlerweile ist die Zahl der Unterzeichnenden auf 67 Institutionen angewachsen. Sie alle stellen sich gegen eine mögliche ideologische Instrumentalisierung der Geschichte und eine Gefährdung der Kunstfreiheit. Mit dabei ist auch der Medienkunstverein Werkleitz aus Halle. Warum, erklärte Direktor Daniel Herrmann im Deutschlandfunk so.
Also es geht um eine Zerstörungslust der AfD, die ich hier unterstelle. Also sollen Sachen wegrasiert werden, abgeschafft werden. Da wird ja sehr deutlich gesagt, also die Evangelische Akademie kriegt keine Förderung mehr, wenn die Theater irgendwie, natürlich geht die Freiheit der Kunst, aber also wir müssen die ja dann nicht fördern, wenn uns das nicht in den Kram passt. Das ist ein Unding. Also das hat bisher keine politische Partei so gemacht. Ich will jetzt nicht vom Tisch reden, also dass natürlich irgendwie Interessen deutlich gemacht werden und so weiter. Aber nicht mit diesem verbalen Druck, der sich im AfD-Programm also wiederfindet.
Daniel Herrmann, Direktor der Werkleitz-Gesellschaft, einem Verein aus Halle an der Saale, der sich Filmkultur und Medienkunst widmet. Die Goethe-Medaille gilt als wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands. In diesem Jahr geht sie an den estnischen Komponisten Arvo Pärt. Er habe eine einzigartige kompositorische Sprache gefunden, die Menschen auf der ganzen Welt berühre, lautet die Begründung der Jury. Auch die italienische Übersetzerin Anita Raja und der deutsch-griechische Theaterregisseur Prodromos Tsinikoris werden geehrt. Sie alle liefern nach Ansicht der Jury Antworten auf Migration, Flucht und gesellschaftliche Transformationen. Der Medienkonzern Bertelsmann hat eine der größten Investitionen seiner 190-jährigen Geschichte angekündigt. Um seine Musiksparte zu erweitern, schließt sich das Tochterunternehmen BMG mit dem Unternehmen Concord aus den USA zusammen. Dieses hält die Rechte an 125.000 Künstlerinnen und Künstlern, darunter Jazzgrößen wie Miles Davis. Das neue Unternehmen soll den Namen BMG tragen. Laut Bertelsmann-Chef Rabe geht es unter anderem um gemeinsame Investitionen, etwa in den Bereichen IT und künstliche Intelligenz, sowie um eine stärkere Vermarktung der Musikkataloge. Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel kritisiert den US-Präsidenten in fast jeder Sendung. Nach einer scherzhaften Bemerkung über First Lady Melania hat Donald Trump nun erneut Kimmels Entlassung gefordert. In seinem Online-Dienst schrieb er, der Moderator müsse wegen seines verabscheuungswürdigen Aufrufs zur Gewalt sofort von Disney und ABC gefeuert werden. Kimmel hatte der Frau des Präsidenten in seiner Show das Strahlen einer werdenden Witwe bescheinigt und sich über Trumps Alter und Gesundheitszustand lustig gemacht. Der Moderator sagte das 2 Tage vor den Schüssen am Rande des Korrespondentendinners mit Trump in Washington. Kimmel selbst bezeichnete seine Äußerungen als harmlosen Seitenhieb auf den Altersunterschied des Präsidentenpaares. Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses legte daraufhin nach und beschimpfte Kimmel als Scheißkerl.
Mike Winkelmann, einigen besser bekannt unter dem Namen Beeple, gehört zu den 3 teuersten lebenden Künstlern. Weltweit bekannt wurde er für eine Sammlung von 5000 Digitalbildern, die er täglich auf der Online-Plattform Tumblr postete. 2021 wurden die für knapp 70 Millionen Euro versteigert. Entsprechend groß ist seither das öffentliche Interesse an diesem Mike Winkelmann alias Beeple, und der hat jetzt in der neuen Nationalgalerie in Berlin Roboterhunde vorgeführt. Regular Animals nennt er die Installation. Die Hunde haben Masken von prominenten Menschen auf. Lieber Kunstkritiker Carsten Probst, säßen wir nicht für ein Kulturmagazin am Mikrofon, dann würde ich jetzt einfach sagen, klingt ziemlich bescheuert.
Tja, das habe ich am Anfang eigentlich auch gedacht, bevor ich da hingegangen bin. Und zugleich hat auch noch die neue Nationalgalerie im Vorfeld verlauten lassen, dass sie mit ziemlich großem Andrang da rechnen. Also habe ich gedacht, anschauen muss ich es mir wenigstens mal. Und ja, was soll ich sagen, es war am Ende vielleicht nicht ganz so schlimmer KI-Kitsch wie eigentlich gedacht. Denn wie diese Roboterhunde sich da bewegen und wenn man das so sieht, wie die so rumzittern und so weiter, das ist eigentlich auch ganz unterhaltsam für eine Weile. Also man muss sich ja klar machen, diese Roboter sind nicht eigens jetzt für Kunst entwickelt, ne? Das sind reguläre Industriewerkzeuge und insofern vielleicht ganz interessant, wie die dann so zweckentfremdet werden.
Okay, also das heißt reguläre Industriewerkzeuge, die der Künstler aber eben gestaltet hat, das schon.
Genau, also die stammen aus der industriellen Serienproduktion. Das sind also nicht diese kleinen weißen japanischen Spielzeugroboterhunde, sondern eher so vierbeinige bewegliche Gestelle mit eingebauten Kameras, die sich relativ gezielt autonom bewegen können und zum Beispiel auch für Rettungseinsätze oder auch als Kampfroboter für das Militär entwickelt werden. Die hat Mike Winkelmann alias Beeple eben mit Silikonköpfen versehen, die die Gesichter etwa von Elon Musk oder Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos oder von Andy Warhol zum Beispiel auch oder von Pablo Picasso oder von ihm selbst, also von Beeple selbst, nachbilden. Die sind ziemlich realistisch, aber es ist übrigens eine reine Männergesellschaft, die da aufeinander losgeht. Die stark sind da also innerhalb so eines eng begrenzten Gevierts im Foyer der neuen Nationalgalerie herum, begegnen sich, weichen sich dann aus, scannen die Umgebung und produzieren dann hinten aus ihren Hinterteilen so kleine KI-generierte Bildchen, die ungefähr dem Stil, dem Charakter der dargestellten Person entsprechen sollen. Und Mike Winkelmann selbst beschreibt seine Arbeit so.
The work is called Regular Animals And very high level, it is trying to imagine a future in which.
Also diese regular animals, diese nomaden Tiere, sagt Mike Winkelmann, die sollen auf hohem Niveau eine Zukunft anschaulich machen, in der aus einer Kombination von Technologie, Robotik und künstlicher Intelligenz eben echte Skulpturen entstehen, Skulpturen, die wirklich lebendig wirken und die mit ihrer Umgebung interagieren in einer Weise, die sich nicht so ohne weiteres vorhersehen lässt.
Okay, hört sich als Aussage auch ein bisschen austauschbar oder plakativ an. Aber wer ist denn jetzt dieser Beeple eigentlich? Dieser Beeple alias Mike Winkelmann, einer, der den Markt versteht und benutzt?
Ja, also vielleicht war es auch eher ein Zufallstreffer, den er damals gelandet hat. Viele kennen ihn eben aus der Corona-Zeit, als auch eben der internationale Kunstmarkt quasi zum Erliegen gekommen war. Plötzlich gab es diese NFTs und Blockchain-generierte Sammlerobjekte, kleine, an sich fast wertlose Internetbildchen, die so als neuer Markt in der damaligen Zeit, ich würde sagen, fast aus der Not geboren wurde. Inzwischen existiert dieser Markt ja aber gar nicht mehr. Mike Winkelmanns Leben war vor seinem Markterfolg mit Everydays, also das eben bei Christie's so hoch versteigert wurde, eigentlich auch selber ziemlich regular, also ziemlich normal. Er hat also einfach Informatik studiert, hat dann seine kreative Seite entdeckt, so mit Programmierung und Technologie herumgespielt, seit 2007 eben jeden Tag ein digital erzeugtes Bild online gestellt. Aber hauptberuflich war er eigentlich Webdesigner, der auch Videoeffekte so für Musiker gemacht hat wie Eminem und so weiter. Weiß nicht mehr, ich würde ihn jetzt nicht in eine Reihe der klassischen Medienkünstler stellen wollen. Er hat einfach relativ überraschend in der Corona-Zeit einen Versteigerungsvolltreffer beim Auktionshaus gelandet, als alle ein bisschen desorientiert waren, würde ich sagen.
Mhm. Gehen wir trotzdem noch mal kurz zurück in die neue Nationalgalerie zu diesen Mensch-Maschine-Hunden. Ich habe es jetzt nur auf Fotos gesehen, das hat schon so eine Art Playmobil-Ästhetik. Was passiert denn da jetzt künstlerisch bei dieser Installation, außer dass diese Wesen mit diesen Promi-Köpfen in einem Bereich der neuen Nationalgalerie rumlaufen?
Ja, es wirkt erstmal natürlich so wie Karikaturen, ne? Also wenn Pablo Picasso plötzlich mit Jeff Bezos zusammenstößt fast oder die sich so gegenseitig beschnuppern oder so. Man könnte jetzt anhand solcher sehr realistischen Köpfe dann sagen, ist doch auch mal ganz lustig darüber nachzudenken, wenn die alte Kunst die neue Technologie trifft oder sowas, hätte dann vielleicht Picasso zu Elon Musk gesagt oder sowas, wie hätte er sich heute gefühlt. Aber Mike Winkelmann sagt eigentlich auch, dass er zeigen möchte, wie sich durch die digitalen Technologien unser Blick auf die Wirklichkeit verändert hat. Er selbst sieht sich auch als eine Art Animator, als jemand, der das anschaulich machen möchte und weshalb er eben diese Köpfe auch mit Köpfen von Künstlern ausgestattet hat.
In the past, our view of the world was influenced by the way artists sort of like reimagine the world.
Er sagt, früher hätten uns eben die Künstler gelehrt, die Welt mit ihren Augen zu sehen, eben Picasso zum Beispiel. Jetzt sehen wir die Welt mit den Augen etwa von Elon Musk oder Mark Zuckerberg, die das, was wir zu sehen bekommen oder eben nicht zu sehen bekommen, anhand von Algorithmen regulieren. Also das soll wohl so etwas wie Mike Winkelmanns kritische Botschaft sein. Dazu muss man sagen, solche Aussagen hat man natürlich schon tausendfach gehört, auch in den Feuilletons immer wieder. Und dazu gibt es sehr, sehr viel bessere und tiefgründigere künstlerische Werke als nun gerade dies.
Eigentlich ja auch irritierend, dass der Künstler Industriehunde mit diesen Silikonköpfen zusammenfügt, wo man das im Jahr 2026 ja viel perfekter machen kann.
Genau. Ich glaube auch diese Gewöhnlichkeit dieser Hunderoboter, das ist durchaus etwas, was ihn, glaube ich, gereizt hat. Also er möchte schon etwas sehr, sehr offensichtlich machen, auch in dieser gewissen Plumpheit, was hinter gewissen technologischen Anwendungen steckt. Es wurde dann viel spekuliert im Umfeld, ob es da überhaupt so eine tiefere Bedeutung dieses Verwendens von Hunderobotern gibt, vielleicht so eine Art Kulturdefetismus, wenn Hunde eben aus ihren Hinterteilen Bilder produzieren und so weiter. Aber nein, sagt Winkelmann, das alles war ganz pragmatisch gedacht.
The reason they're dogs is partially because just more pragmatically dogs are more advanced in terms of like robotics.
Ja, also Hunderoboter zu wählen, das war ganz pragmatisch gedacht, eben weil die Robotikforschung bei diesen vierbeinigen Apparaten einfach viel weiter ist als bei humanoiden Robotern. Und ich würde vielleicht ergänzen, als Wirkung ergibt sich tatsächlich, wenn er humanoide Roboter verwendet hätte, jetzt für diese Art von Aktion, dann wäre schon wieder so etwas wie eine Art Technologieprotzerei entstanden, kann man sagen. Dann hätte es schon wieder so geheißen, ja, er möchte eigentlich vielleicht doch Gadgets anbieten, um zu zeigen, wie toll die Technik schon funktionieren kann. So wird es ja gern bei Messen vorgeführt, aber genau das war eben jetzt nicht seine Intention.
Ja, die neue Nationalgalerie rechnet mit großem Andrang. Es beginnt ja auch das Gallery Weekend in Berlin. Carsten, würdest du eine Empfehlung abgeben, sich da in die Schlange zu stellen?
Eigentlich eher nicht. Ich glaube, ich selber war zwar überrascht, weil ich mit noch Schlimmerem gerechnet hatte, aber letztlich muss man sich auch klar machen, es ist ein wirklich relativ kleines Event, relativ klein unten im Basement der Nationalgalerie, wo die großen Ausstellungsräume abgehen. In der Nationalgalerie gibt es gerade Ausstellungen von Konstantin Brancusi zum Beispiel oder von Gerhard Richter oder von vielen anderen Dingen, die tausendmal sehenswerter sind als das. Aber wenn Sie dann schon dahin gehen, dann werden Sie es wahrscheinlich nicht verfehlen können.
Carsten Probst über die Installation Regular Animals von Beeple in der neuen Nationalgalerie in Berlin, wo es zurzeit, wie wir jetzt nochmal gehört haben, sehr viel gleichzeitig zu sehen gibt, und die Hunde, die sind dort bis zum 10. Mai. Danke, Carsten.
Gerne.
Es gibt Serien, deren Erfolg man schon vorher ahnt, und es gibt Serien, mit denen niemand gerechnet hat, aber plötzlich reden alle darüber. Das war der Fall bei der Serie Baby Reindeer. Deren Macher Richard Gadd wurde innerhalb kurzer Zeit zum Star und hat jetzt etwas Neues produziert. Die Serie heißt Half Man, ist seit dem Wochenende auf HBO Max zu sehen und scheint, so wie Simone Schlosser es beschreibt, ein ziemlich dickes Brett zu sein.
Der Begriff toxische Männlichkeit wurde zuletzt viel verwendet, auch und vor allem in der Popkultur. Dort ist das inzwischen fast ein eigenes Genre, eine Kategorie für Filme wie Joker oder die Serie Adolescence, in der ein 13-Jähriger eine Mitschülerin tötet, weil er sich von ihr gekränkt und zurückgewiesen fühlt. Der britische Premierminister war davon so beeindruckt, dass er angeregt hat, die Serie an Schulen im ganzen Land zu zeigen. Man fragt sich, was er wohl zu der neuen britischen Serie sagt, Half Man. Die verhandelt ähnliche Themen, ist aber ungleich komplexer und brutaler. Es ist die Geschichte von zwei Männern, Niall und Ruben, die wie Brüder aufwachsen und einander bis ins Erwachsenenalter symbiotisch verbunden bleiben. Niall ist der vermeintlich Kluge, ein schmaler, sensibler Junge, der in der Schule gemobbt wird. Ruben ist ein Muskelpaket, aufbrausend und gewaltbereit. Die beiden helfen sich aus. Doch als Niall anfängt zu studieren, eskaliert ein Vorfall ihre Beziehung und die Wege trennen sich. Niall geht nach Oxford, Ruben ins Gefängnis. Aber das ist erst der Anfang.
Hey, Schlappschwanz! Ist das dein Freund?
Ignorier die. Hast du Stress mit denen, Bambi?
Ach, ist nur ein Spiel.
Kommst du nach deiner Mom, du kleine Schwuchtel?
Tolles Spiel.
Die Serie erzählt in Rückblenden. Zuerst sind die beiden pubertäre Jungs. Dann stehen sie sich als Erwachsene gegenüber, gespielt von Jamie Bell als Niall und Serienmacher Richard Gadd als Ruben. Beide sind perfekt in ihren Rollen. Niall ist ein Softie, ein verklemmter Schwuler, der nicht bereit ist, zu seiner Sexualität zu stehen. Dagegen Ruben, ein muskelbepackter Bully, der kein anderes Mittel kennt als Gewalt. Im Verlauf der Serie treffen sie mehrfach aufeinander. Was den Reiz dieser Erzählweise ausmacht, mit jeder Begegnung verändert sich die Geschichte. Die Figuren gewinnen an Tiefe, Sympathien verschieben sich und am Ende wartet eine düstere Überraschung.
Schau mich an. Hey. Uns fließt nicht dasselbe Blut durch die Adern, aber durch unsere Gehirne fließt dasselbe.
Bitte, ich weiß nicht.
Noch einmal, okay? Um der alten Zeiten willen.
Die Serie Half Man ist klug, kompromisslos und brutal. Und das ist zugleich ihr größtes Problem. Half Man ist eine differenzierte Charakterstudie, aber man muss sich dennoch fragen, ob das wirklich sein muss. Die Gewalt derart roh zur Schau zu stellen und Momente des Missbrauchs auf eine Weise in Szene zu setzen, dass selbst der erfahrene US-Kritiker Alan Sepinwall schreibt, er habe nach 2 Folgen abgebrochen. zumal sich die Geschichte gewissermaßen im Kreis dreht. Die Serie folgt keiner klassischen Dramaturgie. Es gibt keine Entwicklung oder Erlösung, sondern nur einen Teufelskreis aus Scham und Wut. In den Schulunterricht wie Adolescence wird sie es damit nicht schaffen. Aber wer die 6 Folgen durchhält, erfährt hier viel darüber, was falsche Rollenbilder anrichten. Denn am Ende sind beide Männer gleichermaßen Opfer wie Täter. Damit zu etwas Leichterem.
Meine große Liebe, kommt die noch?
Ihr wart schon mal zusammen, aber du hast dich getrennt. Die gute Nachricht, es ist noch nicht zu spät.
Und die schlechte?
Du hast nur noch diesen Sommer Zeit.
Es gibt sie wieder, die romantische Komödie, kurz Rom-Com. Letztes Jahr war es Lena Dunham mit Too Much. Dieses Jahr kommt die Rom-Com aus Deutschland. My Ex heißt die Serie und die Hauptrolle spielt Paulina Rudzinski. Die Geschichte ist simpel. Ivy ist Mitte 30 und auf der Suche nach der großen Liebe. Denn während ihre beste Freundin ihre Hochzeit plant, hat sich Ivy wieder mal von einem Mann getrennt. Doch wie es die Prophezeiung will, hat sie noch 3 Monate Zeit, um den Richtigen zu finden. Und da es in der Prophezeiung heißt, dass sie schon mal zusammen waren, muss es einer ihrer Ex-Freunde sein. Nur welcher?
Das wird ein Hot Summer of Love.
Klingt an der Hit-Compilation.
Hä, was ist
das? Hot, hot, hot Summer of Love.
My Ex ist das Remake einer israelischen Serie und eine Mischung aus Rom-Com und Sitcom. Denn ähnlich wie einst bei Friends wohnt Ivy im gleichen Haus wie ihr bester Kumpel und dessen Bruder. Und so versammeln sie sich nach jedem gescheiterten Date, wahlweise auf der Couch oder auf dem Balkon. Und genau wie bei Friends damals müssen sie auch hier feststellen, dass die große Liebe manchmal näher liegt als gedacht. Das ist zugegeben wenig originell und kreativ, aber die Serie erfüllt ihren Zweck. Sie ist charmant, bunt und kurzweilig und hat Gastauftritte unter anderem von der Sängerin Ali Neumann. Zum Teil ist die Serie aber etwas nachlässig zusammengeschnitten und die Figuren hätten durchaus etwas mehr Tiefe vertragen. Denn eigentlich dachte man doch, man wäre inzwischen weiter und wüsste, es muss nicht immer die Hochzeit sein.
Simone Schlosser mit einem Blick auf 2 aktuelle Serien. Die deutsche Rom-Com My Ex gibt's in der ZDF-Mediathek und die Serie Halfman, die ist zu sehen auf HBO Max. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Klaus Pokatzky hat die Feuilletons von morgen Mittwoch gelesen. Und auch da sind einige Texte zur Berliner Kulturpolitik zu finden.
Die Familie galt und gilt als Keimzelle der Gesellschaft und dort hat es anständig zuzugehen. Dazu ermuntert uns Barbara Bleisch. Tatsächlich vertrauen wir Geheimnisse meist nur Personen an, mit denen wir schon vertraut sind, sagt die Schweizer Philosophin im Interview mit Christ und Welt, den Seiten für Glaube, Liebe, Hoffnung der Wochenzeitung Die Zeit. In Familien besteht eine besondere Intimität, ob wir wollen oder nicht, weil sich die Mitglieder lange kennen und sehr persönliche Momente geteilt haben. In vielen Sagen und Märchen sind es enge Freunde oder Familienmitglieder, die den entscheidenden Hinweis zum Verrat geben können. Und wie ist das in unseren Zeiten in einer netten, lieben Parteifamilie? Wie anständig geht es dort zu? Die Berliner Kultursenatorin tritt ab, sonst aber keiner, steht in der Zeit über ein Thema, das die Feuilletons noch die nächsten Monate beschäftigen dürfte. In Berlin soll schließlich am 20. September das neue Abgeordnetenhaus gewählt werden und dort untersucht nun ein Untersuchungsausschuss, wie es dazu kommen konnte, dass die zurückgetretene Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson 2,6 Millionen Euro an 13 sogenannte Projekte zur Antisemitismusbekämpfung freigab, aus einem Fördertopf, den einst ihr Amtsvorgänger Joe Cialo eingerichtet hatte. Der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner sowie der CDU-Haushaltsexperte Christian Goyni übten nachweislich Druck auf Cialo und später auch auf Wedel-Wilson aus, damit die ihnen genehme Projekte zur Antisemitismusprävention teils ungeprüft unterstützen, schreibt Raoul Löbert in der Zeit über schöne Summen, die nach den Vorstellungen von Goyni und Stettner möglichst schnell an CDU-nahe Empfänger gehen sollten, wozu die politikunerfahrene Senatorin gedrängt und fast schon genötigt werden musste, so Claudius Seidel in der Süddeutschen Zeitung. Das ist der eigentliche Berliner Skandal, dass die ortsübliche Vetternwirtschaft sich als Kampf gegen Antisemitismus getarnt hat. Die Parteivettern Dirk Stettner und Christian Goini scheinen aber gar nicht daran zu denken, aus ihrem Verhalten Konsequenzen zu ziehen. Von Rücktritten ist nichts zu hören. Zu dieser Parteifamilie passt einfach, was die Philosophin Barbara Bleisch in ihrem Interview mit Christ und Welt sagt. Familien können eben beides sein. Ein Hort der Geborgenheit wie ein Ort des Abgrunds. Und in welchem Abgrund landet die Kulturpolitik, wenn die AfD tatsächlich im Bundesland Sachsen-Anhalt an die Regierung kommt? In ihrem Wahlprogramm fordert sie ja, eine Kunst, die deutsch ist, bodenständig, der Heimat verbunden, der Tradition verpflichtet, patriotisch, frei vom sogenannten Schuldkult und misstrauisch gegen alles Fremde, schreibt Claudius Seidel in der Süddeutschen und verlangt von der CDU eine konservative Kulturpolitik gegen die AfD. Es wäre also der Kulturkampf der traditions- und geschichtsbewussten Konservativen, darauf zu bestehen, dass sich mit der Wiener und der Weimarer Klassik keine Fremdenfeindlichkeit begründen lässt, keine deutschtümelnde Borniertheit, kein Kult um Blondheit und Blauäugigkeit. Alle Menschen werden Brüder, heißt der Satz, nicht alle Deutschen. Friedrich Schiller, dem wir den Satz verdanken, hat eben noch nicht gegendert, liebe Schwestern. Aber er würde ganz sicherlich genauso wie sein Vertoner Ludwig van Beethoven dem Schlusssatz von Claudius Seidel zustimmen. Es gibt also Großes und Wichtiges zu tun für eine konservative Kulturpolitik. Es müsste sie jetzt nur noch geben. Und wer es nicht gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und Ihnen allen eine gute Nacht.